Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Da ist er, Michael.
Ja, hi, grüß dich.
Wie geht's, wie steht's am besten?
Gut.
Ich glaube, deine Kopfhörer funktionieren nicht, ich höre mich doppelt.
Okay, ich höre nur dich.
Echt? Ja. Ich warte mal. Hallo, hallo. Weil du bist ja sowieso der Turmbeauftragte.
Ja, sozusagen.
Du warst ja gestern nicht beim Live-Call.
Leider nicht, hab's nicht geschafft, nee.
Für alle Leute, die nicht wissen, weil wir haben ja immer einmal die Woche mit mir oder nochmal einen Vertriebscall, aber bei mir, da guckst du dann immer, ob der Ton gut passt. Du warst gestern nicht da und rate mal, was mit dem Ton war.
Wahrscheinlich wieder zu leise.
Richtig, der Ton war gar nicht da, weil irgendwie, da war Wackelkontakt mit dem Stecker.
Okay.
Und einfach ganz normal, ne, Hausbauen, Restart, kurz raus, wieder rein, hat geklappt wieder, wunderbar. Aber da siehst du mal, ne? Wenn der Michael nicht da ist.
Bin ich einmal nicht da, schon klappt es nicht.
Schon geht die Technik nicht wieder, ne?
Genau.
Aber gut, anderes Thema. Aber zum Thema Technik ist ja ganz gut für die Leute, die dich noch gar nicht kennen.
Ja.
Michael, wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Michael Meyer aus Waghäusel und bin jetzt sozusagen Vollzeit-Videograf, darf ich mich jetzt nennen.
Jawohl. Jetzt ja ganz wichtig. Sagst du eher, du bist Videograf oder sagst du eher, du bist Filmemacher?
Also Videograf finde ich tatsächlich schöner, den Begriff.
Ja? Ja. Tatsächlich?
Ja.
Es gibt echt sehr, sehr viele, die Filmemacher, die ich auch habe, die sagen, sie wollen lieber Filmemacher genannt werden, weil das klingt irgendwie mehr Prestige, so Filme,
ja, aber Film. Also. Kommt ja eigentlich, also Videograf ist eine Ableitung vom Fotograf und der Fotograf sagt ja auch nicht, ich bin Fotomacher. Das sagt ja auch, ich bin Fotograf und ich bin halt Videograf.
Alles ja, gut. Sehr gut, passt. Dann erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Bist du morgen aufgewacht, hast du gesagt, ja komm, Kamera ist geil, das mache ich gerne. Und wie kam das?
So ähnlich. Also ich bin da mehr oder weniger durch Zufall reingestolpert. Also eigentlich bin ich von Grund auf Handwerker, habe das auch gelernt, habe auch mit Meistertitel und allem, habe auch damals die Firma von meinem Vater übernommen, eine Malerfirma. Mit Personal und allem toll und hat Spaß gemacht und war eine super geile Zeit und das Team war super. Nur irgendwann habe ich gemerkt, ich habe zwar viel Arbeit, aber irgendwie fehlt mir was. Und ich vermute mal fast, es war was Technisches, weil der Malerbetrieb oder Malerberuf ist ja jetzt nicht wirklich so mega mit mega viel Technik und wahrscheinlich hatte ich keine Tontechnik und nix. Und ja, und habe dann nebenher immer so kleinere Projekte mit Online-Shops und alles Mögliche probiert. Und halt immer so, ich sage jetzt mal, ich war immer auf der Suche nach etwas. Und irgendwann hat sich dann ergeben, dass wir einen Lieferant von uns, vom Malerbetrieb, mit einem Naturprodukt kaufen konnten. Habe ich dann auch gemacht, haben den Malerbetrieb geschlossen, habe dann eine GmbH aufgebaut und mit Produktion und haben dann das Material bei uns produziert. Das war dann schon technischer, hat dann schon mehr Spaß gemacht. Und parallel ist dann so das Thema gekommen, okay, für die GmbH brauchen wir auch Werbung und brauchen wir natürlich auch Videos. Und dann hat sich so das Hobby so ein bisschen eingeschlichen. Ja, dann könnten wir ja hier im Keller so ein Greenscreen aufbauen, ein kleines Studio und könnte da die Produktvideos und Erklärvideos zu unseren Produkten machen. Und es hat sich dann halt so in meinem kleinen Unternehmerkreis rumgesprochen, dass ich hier Videos machen kann. Und auf einmal standen sie Schlangen, wollten alle, ja, kannst du für mich auch ein Video machen und ich habe noch ein Video. Und dann haben wir das quasi so als Nebengewerbe noch mit angemeldet. Und 2018, 19, ja, dann war ja das Thema Corona ganz stark. Und das ganze Geschäftsmodell war mehr oder weniger auf Messen aufgebaut. Also da lief viel über Messen und Ausstellungen und so Zeug. Und das durften wir alles nicht mehr machen. Und dann ist uns da natürlich ziemlich alles um die Ohren geflogen. Und Und dann haben wir die Zeit über Corona eigentlich tatsächlich komplett mit Filme machen und Livestreams und alles, was Medienbusiness war, überbrückt. Und dieses Jahr im Januar haben wir dann die Entscheidung getroffen, okay, wenn wir jetzt fast 3 Jahre so rumkamen, mit der Filmerei, dann kann ich das ja richtig machen und dann geben wir die GmbH ab, was wir dann auch im März getan haben. Und dann, ich glaube, im Mai, Juni sind wir dann zusammengekommen, dann
Ja,
genau.
sehr geil. Ja, tatsächlich
Ja,
ein paar
so.
Parallelen sogar. Also mein Vater ist auch Malermeister
Okay,
gewesen.
das wusste ich
Und
noch gar nicht.
aber er sagt auch, also eigentlich ganz gut, dass du dann nicht mehr bist. Also tatsächlich werden händeringend gute Handwerker gebraucht. An jeder Ecke fehlen die. Aber ja, natürlich, man arbeitet sich da ja teilweise zu Tode, ne? Also
Ja,
was du
und
da am Rücken hast und so.
es ist für mich keine Herausforderung. Also ich habe das 20 Jahre gemacht und habe es 2007 der Meister auch gemacht. Das war dann klar, da war nochmal Herausforderung da, aber dann ist es immer mehr abgeflacht. Es war theoretisch nur noch Walzen hoch runter, Wände weiß streichen, Fassaden streichen. Da war nichts mehr, was mich richtig herausgefordert hat. Und bei der Filmerei, da ist halt wirklich so, dass jedes, aber wirklich jedes Projekt ist wieder eine neue Nervenkitzel, neue Herausforderung, neue Umstände. Man muss Neues lernen und das brauche ich einfach. Also habe ich festgestellt, wo andere sagen, oh Gott, das ist mir alles zu viel, da sage ich, ja geil, her damit.
Ja gut, wie geht's denn mit dem Rücken nach 20 Jahren Handwerk?
Geht eigentlich. Beim Malerhandwerk ist das Gute, man geht ja mit der Rolle hoch und wieder runter. Ja, somit ist man immer ausgeglichen. Ich glaube, die Fliesenleger oder so, die haben es schlimmer,
Das glaube ich
immer auf
auch.
dem Boden
Da hast du auch wahrscheinlich immer einseitig, ne? Jetzt hast du
rumhacken.
auf den einen Seiten nur richtige Muckis
Ja,
und
so
die eine
ungefähr.
Seite ist ganz abgeschwächt.
Ja, nee, also ich bereue auch den Schritt nicht und ich habe mir auch oder für mich entschieden, wenn ich sonntags sagen kann, geil, morgen ist Montag, morgen geht es wieder weiter, dann bin ich im richtigen Bereich. So, ob es für immer ist, weiß ich auch nicht, aber aktuell fühlt es sich wirklich sehr gut an und macht richtig Spaß.
Sehr gut, ja, du bist ja sowieso immer der Technikaffine, ne? Wenn da irgendwelche Fragen sind, auch in meiner Gruppe, und dann sehe ich ja schon, der Michael ist da fleißig am Schreiben, haut da schon die
Ja.
ganzen Themen raus. Da müssen wir vielleicht nochmal ansetzen. Du hast gesagt, du hast das dann sozusagen durch den Handwerk, dann konntest du das mit anbieten und so, aber wo kam das ursprünglich? Also, wie kam so der erste Berührungspunkt zur ersten Kammer überhaupt, wie ist das entstanden?
Also tatsächlich mit Kamera an sich habe ich nie zu tun gehabt, gar nie. Also ich hatte als Kind mal so einen analogen Fotoapparat, richtig noch so mit Ritsch-Ratsch. Aber das war irgendwie, dann hatten wir halt für den Betrieb damals Digitalkameras, ich kann mich noch erinnern, eine HP war das, mit, ich glaube, 6 AA-Batterien mussten da rein, so ein Klopper. Total schlechte Auflösung und alles. Und da haben wir halt für den Betrieb dann schon die ersten Bilder gemacht von Baustellen und so digital. Das hat schon Spaß gemacht. Und wo dann das Thema Video kam, haben wir natürlich auch probiert, von den Baustellen irgendwie auch mal Videos zu machen und so. Aber das war halt immer, ja, nicht wirklich vorzeigbar. Also nicht auf dem Niveau, wo ich es gern gehabt hätte. Und dann kam tatsächlich, also ich glaube, der letzte Funke oder der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, war dann ein Bekannter von mir, mittlerweile sehr geschätzter Geschäftspartner, der Daniel Habich vom Digital 80. Und der wusste, ich habe irgendwas mit Technik zu tun. Der wusste, ich habe hier ein Heimkino und hin und her. Und dann kam da irgendwann mal zu mir und hat gemeint, du, ich habe hier ein Video machen lassen mit Greenscreen und guck dir das mal an, was du davon hältst. Ich habe es angeguckt und habe gesagt, Daniel, es tut mir leid, aber das sieht scheiße aus. So. Und jetzt kann man halt sowas nicht sagen, ohne es irgendwo besser zu können. Das wäre ja blöd. Und habe gesagt, komm, lass uns mal probieren. Hab mir so ein kleiner Sony Camcorder ausgeliehen bei einer Bekannten. Hab ein grünes Tuch im Keller gehängt, 2 Lampen dran und Tontechnik hatte ich schon hobbymäßig, so mit Mikrofon und Headset und alles. Und das Video war dann so gut, dass er gesagt hat, ich bringe dir noch mehr Kunden, die wollen alle Videos machen. Ja, und so arbeiten wir bis heute fleißig zusammen und es funktioniert richtig gut.
Ja, nice, also aber schon sehr selbstbewusst. Einfach Video gesehen, ja, kann ich besser. Ab im Keller,
Ja,
schönes Tuch drüber.
passiert mir öfters, dass ich vorher sage, ja, mache ich, ja, kann ich. Und dann gucke ich, wie es geht. Aber ich weiß, wenn man wirklich was will und man kann sich in alles reinfuchsen. So, und das war eigentlich dann auch nur eine Frage der Zeit, bis die Qualität da ist, wo ich dann auch sagen kann, okay, das ist jetzt Endstufe, das ist oberstes Niveau. Da kam dann auch die professionelle Kameras dann ins Spiel, weil dann war relativ schnell klar, ich brauche was Gescheites für den Greenscreen. Weil mit dem Camcorder funktioniert es, mit Full HD funktioniert es einfach nicht. Da kann die Software gar nicht rausrechnen, was ist grün und was ist Oberteil. Und dann kam ich relativ schnell zur Blackmagic Pocket 4K. Habe ich dann in ganz vielen Foren gelesen, dass die toll sein
Ja,
soll.
das war
Bist du eine?
Filmemacher 1x1. Jeder Filmemacher hatte die damals.
Genau. Und witzigerweise gab es damals zum Thema Greenscreen vor 4, 5 Jahren noch gar nichts im deutschen Raum irgendwie an Tutorials oder hey, wie macht man das? Was braucht man da? Was für eine Software? Und habe dann auch am Anfang noch mit Premiere geschnitten, das Ganze mit After Effects quasi das Grüne rausgekeyt. Und mit der Blackmagic wurde dann halt natürlich die Studio-Lizenz für DaVinci mitgeliefert. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, wow, das ist mal eine ganz andere Welt. Und auch wieder, ja, eigentlich was Bestehendes gehabt, was funktioniert hat, aber dann halt was gesehen, wo ich gedacht habe, okay, neue Herausforderung, dann lernen wir mal DaVinci. Und bis heute geblieben. Und ich finde den Workflow halt absolut genial. Ja.
Ja, sehr, sehr gut. Hier für alle Kunden, die auch reinkommen hier, falls ihr Fragen habt, dann den guten Michael einfach raushauen. Der Michael beantwortet gerne eure Fragen. Agent, du wolltest gerade schon mal reinkommen. Dann müssen wir nochmal dann machen wir ein extra Interview für dich, mein Bester. Ja, heute ist ja Michael dran. Heute geht es nur um den guten Michael. Wo du hier dann mit der Blackmagic und sowas dann rumgedoktert hast und so weiter und so fort. Man muss ja trotzdem irgendwie die Technik ja sich schon mal aneignen. Du bist ja so autodidaktisch da ja anscheinend reingestiegen. Hast du dir trotzdem irgendwelche Workshops geholt oder eine Ausbildung oder hast du dir alles wirklich per YouTube dann selber reingefuchst?
Also tatsächlich war viel, wie gesagt, als ich angefangen habe mit Greenscreen, da gab es halt noch nicht so viele Tutorials dazu. Es gab so, ja, im englischsprachigen Raum gab es ein paar, aber das meiste war halt dann wirklich unzählige Tests und hier mal wieder probieren und dann wieder Einstellungen probieren und ja, bis es halt funktioniert. Und da bleibt man dann halt auch dran, bis es funktioniert. Und ja, dann habe ich so einen kleinen Abstecher in die Fotowelt gewagt, habe mir noch eine Lumix dazu geholt als Zweitkamera, weil ich ja tatsächlich auf MFT-Basis bin, objektivmäßig und dachte mir, okay, die Objektive sind ja auch nicht ganz günstig. Dann bleiben wir im System und dann bleibt halt nur Olympus oder Panasonic. Und habe mir dann eine kleine Lumix geholt, die halt auch Fotos machen kann, weil die Blackmagic kann ja nicht wirklich Fotos schießen. Und ja, aber Foto ist jetzt, ja, reizt mich noch nicht so. Ist noch ein bisschen weg.
Ja,
Bin dann
aber als.
tatsächlich, die meisten steigen ja beim Film, beim Foto ein und wechseln zum Filmen. Ich habe es halt umgedreht gemacht.
Jawohl, sehr gut. Dann Agent, ja, Live-Interview kannst du haben, da musst du eine goldene Kamera, dann kriegst du hier dein Live-Interview. Aber erst dann musst du Vollgas geben. Hast du denn schon mal im anderen Bereich nicht mal so ein bisschen reingefuchst? Ich sag mal so, wenn man natürlich dann, man kennt, man hat ja, sage ich mal, seine Kamera, da kommen die Leute, hey, du hast ja eine Kamera, kannst du mal meine Hochzeit fotografieren, kannst du mal hier Familien-Shooting machen. Gab es da mal solche Anfragen? Wenn ja, hast du sie gemacht oder hast du dann abgeblockt?
Lehne ich prinzipiell ab, tatsächlich. Also alles, was privat ist, mache ich nicht. Also keine Geburtstagsfeiern oder irgendwelche Hochzeiten oder irgendwas, weil schon allein aus dem Grund, ich meine, bei einer Hochzeit, es gibt halt nur einmal das Jawort. So. Und da ist nichts mit ausprobieren oder ich versuche es mal, das muss ja sitzen. Ja? Und es ist halt mittlerweile auch dann schon so, es ist ja dann irgendwo auch mein Ruf, wo dann quasi verloren geht, weil wenn man so eine Hochzeit versaut, das spricht sich ja auch rum, ja, da habe ich den Videograf engagiert und dann ist nichts geworden. Nicht, dass ich mir es nicht zutraue, aber ich habe da nicht wirklich so das Interesse dran. Also ich bleibe bei meinen Businessleuten. Ich finde auch, ich hatte ja jahrelang, ich sage mal, Privatkundenkontakt und jetzt halt nur noch ausschließlich B2B-Kontakt. Und es ist nochmal eine ganz andere Nummer mit im B2B wie mit Privatleuten.
Jawohl, sehr gut. Dann die aktuellen Inhalte, aber weil du kennst dich ja in sehr vielen Sachen ja aus, gerade auch in dem Technikbereich, das kann man sich natürlich alles nicht bei Learning by Doing, also irgendwo muss natürlich ein bisschen Wissen so die anzapfen. Ist das denn dann alles nur YouTube oder holst du noch irgendwelche anderen, also jetzt nicht nur bei uns so geschäftliche Coachings, sondern auch was für die Weiterbildung für Fotografie, Film oder so?
Also tatsächlich fällt mir gerade ein, als ich mir das erste Objektiv kaufen oder die Blackmagic war ja nackt, da war ja nichts dran. Als ich das erste Objektiv gekauft habe, habe ich echt noch einen Kumpel mitgenommen, der hat eine Nikon und der hat mir dann auf der Fahrt zum Mediamarkt Saturn oder wo das war, hat er mir dann erklärt, was eigentlich eine Blende ist und was eine Verschlusszeit und was es damit alles auf sich hat, weil ich da null Ahnung hatte. Weil ich es ja auch nicht gebraucht habe, tatsächlich. Es ging ja wirklich, ich habe ja mit dem Greenscreen-Zeug angefangen, da ist ja wirklich, Kamera steht fest, da gibt es immer das gleiche Licht, gleiche Helligkeit, das stellt man einmal alles ein und dann bleibt es für immer so. Da muss man ja sich ja nicht auf Situationen einstellen, wie wenn man jetzt draußen irgendwo im Freien und drin und Licht geht an und Licht geht aus. Und alles andere kam dann tatsächlich jetzt über YouTube, ja.
Ja gut, dann immer da. Gibt's da irgendwelche Kanäle, die du empfehlen kannst, wo du sagst, hey, da hole ich mir immer die neuesten News,
Nee,
keine
nee,
Ahnung.
nee, tatsächlich. Ich hole mir die Sachen immer so, wie gerade Bedarf ist. Wenn ich sehe, es kommt irgendwas Neues raus oder es gibt was, ja, irgendwas Neues, irgendein Trend, dann gucke ich danach. Aber ansonsten ist nicht so, dass ich jetzt mega viel abonniert habe oder so.
Als Filmemacher ist auch hier typisch, hier Peter McKinnon, Matty
Ja,
und sowas.
ja,
Guckst du so,
die,
oder? Hast du
ja, ich.
mal geguckt?
Die, die, die sucht man am Anfang einmal durch und dann stellt man fest, das ist auch immer nur das Gleiche. Also da kommt, wir finden das Rad auch nicht neu.
Ja, die haben schon sehr gute, einige gute
Ja.
Tutorials, aber natürlich ist das mehr aktuell natürlich so Influencer, ne? So, also weniger dann in die Technik mehr
Genau.
rein. Ich glaube, bei
Ja.
Matti ist schon mehr so Reviews und so aktuell, glaube ich, aber bei Peter ist natürlich dann so mehr was aus dem Alltag und so dann auch so
Ja,
passiert, ne?
das Thema ist, es muss halt dann auch wieder zu mir passen. Und zu meinen Kunden passen. Und was ich im Moment tatsächlich viel gucke, ist, ich glaube, Kreativfilm heißt der. Die haben auch eine Agentur und die machen extrem viel Content für den Imagefilmbereich und so. Wie der aufgebaut sein soll und was wichtig ist und so. Da gucke ich tatsächlich ab und zu mal rein und ziehe mir dann mal wieder neues Wissen.
Okay, sehr gut. Was mit dem Edmund Rietzel YouTube-Kanal? Da
Ja, klar.
muss auch gucken.
Da habe ich ein Abo,
Ja,
ja.
sehr gut. So muss das sein.
Ja.
Dann, welches Kamerasystem nutzt du aktuell und welche Objektive dazu?
Ja, wie gesagt, immer noch die Pocket 4K. Da werde ich auch dabei bleiben. Also wenn überhaupt, dann kommt wahrscheinlich noch eine zweite her, weil gerade so für so Interviews und so, weil mit Kameras mischen, es geht zwar, die kann man matchen mit Color Cutten und alles, aber der Bildlook von der Blackmagic ist halt wirklich einzigartig und der gefällt mir echt gut. Und deswegen werde ich wahrscheinlich da auch dabei bleiben, zumal das MFT-System ja auch seine Vorteile hat, weil es halt echt klein und kompakt ist. Die 6K und was da alles gibt jetzt, die haben jetzt schon einen anderen Mount. Aber das ist mal alles zu viel und zu groß. Und Objektive. Meistens habe ich drauf ein 16 mm Sigma. Wobei die 16 mm, ich habe ja Kropfaktor 2, wären ja dann 32. Und dann habe ich noch ein großes, das ist allerdings adaptiert von EF auf MFT, ein altes Sigma 18 bis 200. Und da ist mal vor kurzem echt was Cooles passiert, jetzt muss ich kurz loswerden. Ich habe ein Event gefilmt, so eine Gala. Und das war ein großer Saal, voll mit Leuten und man will ja da auch nicht zwischendrin rumrennen. Und also habe ich mich dann ganz hinten platziert, quasi hinter dem Publikum, habe mir ein Stativ aufgebaut, habe das 18 bis 200 dran gemacht und habe halt ganz rangezoomt. So, was ja dann umgerechnet 400 Millimeter wären. So, und auf dem Stativ, ich habe das alles schön stabilisiert, alles top. Und dann steht neben mir ein engagierter Fotograf, der auch für das Event, für die Bilder zuständig war. Und hat, ich kann gar nicht so weit zeigen, also das war locker so ein Objektiv, wirklich, da musste das mit zwei Händen, das war vorne so groß, festhalten, auch auf dem Stativ. Und ich gucke ihn so an und meine so, wow, das war ein Mordsteil. Und er so ganz stolz lässt mich in die Kamera reingucken und will mir damit signalisieren, ja, guck mal, ich habe den Kopf von dem Redner komplett scharf drauf. Und ich zeige nur so auf meinen Monitor von meiner Kamera, ich habe einen großen Monitor dann drauf und zeige nur so drauf und hatte exakt denselben Bildausschnitt und das halt mit einem kleinen 18 bis 200 Sigma. Und da war er tatsächlich kurz mal baff, weil ja, das zeigt halt, wie das braucht nicht so ein Teil. Das kann man auch mit kleineren Mitteln machen.
Richtig. Es kommt nicht immer auf die Größe an,
So
Michael.
ist es,
Du
so
hast
ist
es
es.
bewiesen.
Genau.
Du hast es
Ja,
gezeigt.
was habe ich noch für Weitwinkel? Habe ich den Olympus? Weitwinkel ist ja bei MFT ein bisschen ein Problem, weil man muss ja relativ weit runter. Deswegen habe ich da Olympus ein Pro-Objektiv 7 bis 14 mm. So, dass ich zumindest auch mal eine weitwinklige Aufnahme machen kann. Und das Coole ist aber, deswegen auch das Pro, das verzerrt halt null. Ja, das kann man fast nicht glauben bei 7 mm, aber das macht null Verzerrung, alles ist immer gerade. Das ist cool. Ja, und das war's. Und dann halt als Zweitkamera noch die Lumix. Ja. Halt so ein bisschen Kleingruß, so Actioncam und so Zeug, ja.
Was meinst du mit Actioncam, die GoPro oder die Insta?
Nee, ich habe tatsächlich die DJI Action 3 oder so irgendwas.
Okay, sehr gut. Und wenn ihr jetzt, sag ich mal, so auch Ton aufnehmen muss, was für Mikrofone nimmst du?
Es kommt drauf an, also wenn es schnell gehen muss, tatsächlich das klassische Rode Wireless Go, beziehungsweise mittlerweile bin ich gewechselt auf Fulheim, nennen sich die. Die gibt es mittlerweile auch von anderen Marken. Die sind echt der Knaller, weil die ist halt ein Stereo-Set, die sind noch mal kleiner wie die Rode. Irgendwo habe ich sie rumliegen. Ja. Da habe ich sogar eins. Die sind
Ja,
halt so ein
geil.
bisschen wie die DJIs. Und die haben halt einen internen Rekorder. Gerade auf einer Veranstaltung oder so ist das halt schnell an Kragen geklipst. Und wenn es schön sein soll, habe ich für alle die noch Lavaliers dazu. Finde es einfach schicker wie die Rode Wireless Go. Das sind ja so Riesenkästen, wo man dann hier, das sieht einfach immer kacke aus. Und am allerliebsten habe ich die Sennheiser.
Da wollte ich gerade hinauf. Sennheiser, guter Mann.
Aber Funk, weil diese ganze Wireless Go und Fulheim und alles, das ist ja digital. Das ist ja quasi WLAN. Ist zwar auch Funk, aber Digitalfunk. Und die Sennheiser sind noch richtig analog Funk, haben aber halt eine Klangqualität ohne Ende. Da kann ich alle Rode und wie sie alle heißen, können alle abstinken. Funktioniert aber nicht in jeder Location, weil gerade mit dem Funk hatte ich jetzt auf dem Event, wo ich dann mit dem Tontechniker ein bisschen gequatscht habe, weil meine Funke quasi die gleiche Frequenz gehabt hat wie ein
Ja.
Mikrofon auf der Bühne. Und da freie Frequenzen zu finden, das ist dann immer ein bisschen tricky. Aber ich hatte auch schon den umgedrehten Fall, wenn man in einem Großraumbüro filmen will und nimmt solche Rode und Nuva und DJI und was Mikrofone, die auf WLAN senden. In einem Großraumbüro gibt es wie viele WLAN-Sender? So, wenn alle Kanäle verstopft sind, dann kriegt man da auch brutal Störgeräusche drauf. So. Und wenn es richtig geil sein soll, dann nehme ich das Mikrofon vom Studio mit. Das ist ein Rode NTG 3 Black Edition. Das ist dann absolute Endstufe. So.
Jawohl, man merkt schon hier, Technik ist alles vorhanden, alles, was was das Herz begehrt.
Alles da, ja.
Sind das die Sennheiser MKE 2, glaube ich, AVX heißen die?
Nee, das. Ah, oh, wie heißen die? EW irgendwas? Weiß es nicht mehr genau.
Okay.
Sind schon etwas älter, aber super geil.
Genau, für meine YouTube.
Und halt die Kapsel dazu, ich meine, allein die Kapsel kostet schon mehr wie das ganze Rode-Geklimper. Da merkst du halt echt den Unterschied. Also beim Ton merkst du ja jeden Euro,
Ja.
definitiv.
Also ich habe mir auch die AVX MKE2 geholt, die sind extrem gut und ja, haben mich natürlich auch am Anfang so ein bisschen so, ne, wir wissen ja Preise etc., aber einmal gut den Ton investiert, ne, ist schon mal wichtig. Ich glaube, die haben damals 800 Euro. Ich glaube, die kriegt man jetzt auch schon ein bisschen günstiger. Ich glaube, jetzt für 600 Euro oder so. Aber dann braucht man natürlich auch zwei für, weil manchmal hat der Interviewpartner, braucht natürlich alles doppelt. Aber die sind jetzt, die halten, glaube ich, also ich habe die jetzt seit 2018, glaube ich. Das sind ja jetzt auch schon, was sind das jetzt hier, 6 Jahre bald.
Ja.
Und top, immer noch. Soundqualität geil, also besser investiert, geht ja gar nicht mehr, ne?
Genau. Da darf man nicht sparen, weil Ton ist meistens wichtiger wie das Bild.
Richtig. Dann kommen wir zu den Einstellungen. Wenn jetzt, sag ich mal, so, ja, so ein Interview filmst oder so, hast du solche Lieblingseinstellungen? Es gibt ja immer diese großer Kampf, macht jetzt 24, 25, 30 Bilder, und so weiter und so fort. Wie sieht das bei
Ja,
dir aus?
tatsächlich mache ich da nie so einen großen Wind drum. Ich filme normalerweise alles mit 50, 25. Also ich kann ja an der Blackmagic gibt es zum Glück so eine coole Schnellwahltaste, wo man einfach sagen kann, wechseln, switchen kann zwischen 50 und 25. Das heißt nämlich auf einem Event zum Beispiel jemand auf, der spricht, dann switche ich schnell zu 25. Wenn ich es mal vergesse, ist es auch nicht schlimm. Ja, dann muss ich es halt später einfach verdoppeln und ansonsten filme ich dann mit 50, damit ich dann halt um die Hälfte das Ganze langsamer schön stabilisiert ablaufen lassen kann.
Ja, machst du für die schönen Slow-Motion-Videos.
Genau, und im Studio, da filme ich in der Regel mit 100 FPS, weil beim Greenscreen gibt es schon halt zu viel Motion Blur und alles und das sind mehr Bilder pro Sekunde auf jeden Fall vom Vorteil.
Sehr gut. Wenn natürlich auch diese ja, Belichtungszeiten sowas auch starten und beibehalten willst, braucht man ja auch ab und zu auch Filter vorne, um das ein bisschen abzudunkeln. Wenn du welche nutzt du und welche kannst du da am besten empfehlen?
Ich habe K und F sind das, glaube ich. Für alle Objektive sind alles die gleiche. Das ist jetzt auch kein High-End-Zeug, das sind ganz normale, aber variable ND-Filter halt.
Okay.
So.
Es gibt ja immer
Und
diese Frage feste oder Variable. Manche sagen
ja.
beim Variablen, dann kommt dieses Muster ja dann da rein. Wie ist das? Hast du die schon gemerkt bei dir?
Nee, gar nicht, gar nicht. Also die verändern auch im Farbton kaum. Also die sind relativ neutral. Und ja, ich sag mal so, wenn ich es überhaupt brauche, so viel filme ich ja gar nicht draußen. Dann muss es schnell gehen, da kann ich nicht noch anfangen, 1000 Ringe rauf und ran und ab und dran. Da will ich einen Handgriff drehen und fertig. So. Und das Gute ist auch, ich filme ja alles in RAW komplett. Das heißt, ich kann später ganz gemütlich noch den ISO hochballern oder runterziehen, wie mir es beliebt. Also da kann man auch noch sehr, sehr viel retten später.
Sehr gut, da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Wenn du das in RAW aufnimmst, dann musst du ja später schon ordentlich Color Grading drauf haben. Und ich weiß ja schon, dass du ein guter DaVinci-Verfechter bist. Es gibt da ja immer diese große Diskussion, Adobe Premiere oder DaVinci. Zum Beispiel letzte Woche hatte ich Christian Hepp, meinen Kunden,
Ja,
der
habe ich
ist
gesehen
auch
hier.
Filmemacher. Und der ist ja hier Adobe Premiere, ne? Was kannst du den Leuten, die jetzt, sag ich mal, starten, mitgeben, warum DaVinci für dich ein besseres Tool ist als jetzt, sage ich mal, Premiere oder Final Cut oder so.
Ja, ich habe tatsächlich mit dem Christian schon über WhatsApp drüber diskutiert. ja, sagen wir es mal so, wenn jemand starten möchte, dann wird er auch automatisch mit DaVinci starten, weil DaVinci erstmal nichts kostet. So. Und das ist ja schon mal der Riesenhebel gegenüber Adobe mit ihrem Abo-Modell. Ich habe tatsächlich auch, mein letztes Adobe-Produkt war die CS6 Suite, also Photoshop und After Effects und alles drum und dran. So, alles, was es gab. Und danach kam ja dann dieses Abo-Modell. Und das war dann der Punkt, wo ich dann auch endgültig gesagt habe, nein, ich steige jetzt nicht. Das hat sich genau überschnitten mit, ich habe meine Studio-Lizenz auf dem Tisch liegen von der Blackmagic Und ich habe, und jetzt müsste ich eigentlich ein Abo-Modell machen. Und bin mit DaVinci, ich glaube 15 war das, oder ja, 15 war es, glaube ich, eingestiegen. Jetzt sind wir bei 18 Punkt irgendwas. So. Und ich habe bis jetzt noch keinen Cent irgendwie nachzahlen müssen und habe immer die neueste Software. Ja, also so alle 2, 3, 4 Monate kommt eine neue Versionsnummer raus. Die kann ich mir runterladen oder auch nicht. Ja. Ich warte meistens noch ein bisschen, bis die ganzen Fehler raus sind. Aber bei Adobe wird man tatsächlich, ja, ich will nicht sagen abgezockt. Das Adobe-Zeug ist schon richtig, richtig gut. Ich finde das Abo-Modell, gerade wenn es jemand ausprobieren will, soll es halt eine Lösung geben, dass er mal reinschnuppern kann, dass er sich das mal aneignen kann. Und wenn er es dann geil findet, dann macht er auch das Abo. Ist alles kein Ding. Aber dieser Abo-Zwang direkt von vornherein finde ich halt echt furchtbar.
Ja, abgesehen jetzt von dem Abo-Ding, also ich kann mir schon vorstellen, klar, du bist da ein bisschen was in einem anderen Stand, aber viele Leute, die, sage ich mal, Adobe-Welt drin sind und auch dieses Abo haben und dann erstmal Fotografen sind und dann denken, okay, jetzt mache ich auch Film, die haben natürlich dann, okay, ich habe Adobe Premiere sowieso hier griffbereit und starten mit Adobe Premiere. Abgesehen von dieser Abo-Welt und was kostet nicht, würdest du ja trotzdem, auch wenn alles dir kostenfrei zur Verfügung steht, würdest du ja trotzdem zu DaVinci eher greifen, anstatt zu Premiere. Warum?
Weil DaVinci einfach alles an Bord hat, was ich brauche zum Film machen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht hat sich es auch geändert, aber als ich damals zum Beispiel so ein Greenscreen-Filmchen, dann musste ich After Effects öffnen, musste da den Key machen. So, wollte ich schneiden, dann musste ich das Ganze zur Premiere rüberbringen. So, klar kann man das alles relativ leicht öffnen. Öffnen und so. Aber es ist schon wieder ein neues Programm, was ich öffnen muss. Und wenn ich jetzt irgendwo merke, oh, da ist noch ein Haar irgendwie nicht richtig rausgekiet, dann muss ich wieder zurück zu After Effects, muss das wieder aufmachen. So, jetzt will ich den Ton bearbeiten, dann brauche ich Audition. So, wieder ein anderes Programm. Dann habe ich da noch was und da noch was und da noch was und am Schluss sind 20 Programme auf und ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Und das hat mich von Anfang an bei DaVinci überzeugt, dass ich halt. Ich nehme ja auf SSD-Platten auf, direkt aus der Kamera. Ich mache die Platte raus, ich stecke sie in den Rechner, ich mache mein DaVinci auf und ich brauche nichts mehr anderes. Ich habe meine Tabs unten, da kann ich in den Ton, da kann ich in die Effekte, da kann ich in den Schnitt, da kann ich exportieren. Ich brauche kein Media-Encoder erst aufmachen. Ich habe alles im Prinzip. Das ist so die All-in-One-Lösung. Und das macht es für mich halt unheimlich schnell. Ich habe auch noch diesen, wie nennt sich das Teil, Speed Editor, so ein kleines, wie so eine Mini-Tastatur mit einem großen Drehrad, wo man wirklich ultraschnell schneiden kann damit. Und also ja, es ist einfach so ein sauberer Workflow. Man kann im Prinzip einfach die Punkte abarbeiten und wenn man ganz hinten ist, ist das Video exportiert und fertig. Und das kann
Also die eierlegende Wollmilchsau, sagst
sozusagen,
du.
das kann halt Adobe tatsächlich nicht.
Okay. Und auch wenn es das könnte, habe ich schon sehr häufig gehört, dass DaVinci auch besser im Color Grading ist. Kannst du das bestätigen?
Nee, kann ich nicht bestätigen, weil Color Grading war für mich jetzt auch lang, ich will nicht sagen ein Fremdwort, aber nicht notwendig, weil für die ganzen Greenscreen-Aufnahmen war es fast egal, weil ich habe ja im Prinzip nur Hauttöne gehabt. Da war so gut wie nichts zu machen. Bild-Look-mäßig gab es da alles. Ne? Deswegen habe ich das in Premiere oder so auch nie gemacht. Und ich sage mal so, ans Ziel kommt man mit beiden Programmen. Die Frage ist dann halt nur, wo ist es vielleicht einfacher? Wo sind mehr Möglichkeiten? Aber das ist wie Excel. Ja? Zeigt mir mal jemand, der alle Excel-Funktionen kann. Ne? Da könnte man jetzt auch sagen, ja, Google Sheet, Google Tabellen, ist das jetzt besser wie Excel oder nicht? Ja? Kein Mensch kann alle Funktionen. Und es sind so viele tausend Möglichkeiten, sowohl in Adobe als auch in DaVinci. Ich denke, das ist einfach nur noch Geschmackssache. Und vielleicht ist der eine halt in dem einen Programm schneller. Ich habe es ja mit dem Christian drüber gehabt, wo er meint hat, hey, ich arbeite seit 20 Jahren damit. Das kann ich blind bedienen. Da muss ich ja, nicht irgendwie was jetzt suchen oder so. Ja. Und ich glaube, die größte Hürde ist auch umzusteigen von den, bei Adobe sind es ja Layers. Da arbeitet man ja so untereinander. Und bei DaVinci hat man diese Notes. Da muss man die Notes aneinander und dann gibt es halt so Parallelmixer und was weiß ich was alles. Ja, da kann man sich ja tagelang damit beschäftigen und ich finde es aber irgendwo Quatsch, weil, sind wir ehrlich, der Kunde unterm Strich, wenn er ein geiles Video hat und ist zufrieden und sagt, das ist ein super geiles Video, dann hat man sein Ziel erreicht. Da muss man nicht noch 5 Tage lang an irgendwelchen Rädchen drehen, die später, wenn das runterkomprimiert ist auf Full HD und was weiß ich, und bis das die ganzen YouTube-Geschichten, das sieht es eh keiner mehr dann.
Bist mit Christian noch auf den grünen Nenner gekommen oder habt ihr euch da jetzt
Nee,
gestritten?
hey, um Gottes Willen, soll jeder damit arbeiten, wo er gern arbeitet, ja, wenn
Da
er
Vinci,
sich, ne,
Adobo.
alles gut, wenn er sagt, jetzt, das ist wie Canon oder Nikon oder was auch immer, jeder ist Geschmackssache.
Hast du
Es gibt immer.
wahrscheinlich direkt nach dem Live-Talk letzte Woche geschrieben, ne? Wie kannst du Adobe nutzen? Was soll das? Wie
Nee,
kannst du Da
nee, das
Vinci?
haben wir vorher schon mal ausgemacht gehabt. Ja, alles gut. Nee, das passt.
Bei der Bildbearbeitung bist du da so ganz oldschool mit Tastatur und Maus. Oder es gibt ja auch ganz viele Filmemacher, die haben so ganz viele, keine Ahnung, Rädchen und wie heißen die, keine Ahnung, mit ihren Rädchen und so.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein Loop Deck, nennt sich
Das haben wir
das.
auch, ja.
Das ist ganz spannend, wobei es nicht, also bei Adobe kann man es ja integrieren, da ist ja, da gibt es ja die so eine Datei dafür, also dass es 100% passt. Bei DaVinci ist da ein bisschen verschlossen und gibt da irgendwelche APIs nicht frei. Und man kann tatsächlich nicht alle Funktionen so nutzen, wie ich sie gerne nutzen würde. Das ist ein bisschen umständlich, aber so für schnelle Shortcuts ist das cool. Oder ein Stream Deck habe ich auch noch für so Live-Stream-Geschichten. Ja, was habe ich noch? Nee, ansonsten mache ich dann alles mit der Tastatur.
Aber nutzt du Loop Deck auch wirklich regelmäßig oder was? Da so einen Impulskauf und dann so, ja, jetzt liegt es halt da, ne?
Nee, also. Ein paar Shortcuts sind drauf, weil also eigentlich ist die Hand immer an diesem Speed-Editor von DaVinci, weil da kann man halt wirklich Start, Stopp und Transitions und Cut und da kann man, das sind alle Funktionen drauf, aber man kann sie nicht selbst belegen. Also die sind fest drauf, das sind richtige Hardware-Tasten sozusagen. Und beim Loop Deck, da kann ich ja alles frei belegen. Und deswegen habe ich mir so meine Lieblingsfunktionen einfach aufs Loop Deck geschoben und das steht nebendran und dann kann man da wunderbar
Ja,
mitarbeiten.
geil. Ja, ich habe bei mir war es tatsächlich so mit Impulskauf. Ich glaube, das hat so 290 oder 249 die Loop Deck gekostet. Es gibt ja für Filmemacher so extreme, so richtige Dinger, also so Module teilweise 3000 Euro, die kannst du halt zusammenstecken wie so ein DJ und dann hast du
Also
da so, was weiß ich, so.
ich habe das große, also das so das rechteckige, nicht dieses
Okay, ich habe das
längliche.
längliche. Ja,
Nee, nee,
ja.
ich habe das mit dem Touch und allem. Mit
Das
dem,
glaube ich, das ist ein bisschen teurer, glaube ich,
ja,
ne?
das war
Nicht auch meine.
irgendwas um die 500 Euro.
Ja.
Aber dieses Rad fand ich halt cool, weil gerade ich habe ja halt immer meine
DJ.
Timeline. Ja, genau. Nein, ich hab ja meine Timeline und dann kann ich halt schnell von zurück spulen. Deswegen fand ich das so cool. Aber auch das funktioniert nicht 100% mit dem Loop Deck. Das funktioniert mit dem Blackmagic Teil halt wirklich Frame für Frame. Da kann ich ein einzelnes Frame vorspulen. Und das ist halt mega praktisch.
Ja, geil. Ja. Aber bei mir, wie gesagt, war ein Impulskauf und dann dachte ich mir so, okay, dann baue ich eine Bilder, dann mache ich da hier Kontrast und
Ja,
Helligkeit, Farbe und
ja.
dann sitze ich da stundenlang und mache das perfekte Bild. Ja, mittlerweile weiß ich ja, Effizienz will man ja sein, dann macht man so schnell wie
Genau.
möglich und dann
Genau.
sitzt man da gar nicht und dreht da seine ganzen Rädchen, aber ja, ist schon
Ja,
mal vielleicht.
es muss geil aussehen und der Kunde muss zufrieden sein und fertig. Und dann muss man gar nicht mehr machen.
Richtig. So sieht das aus. Dann. Wenn es jetzt natürlich kommt, auch immer auf den Kundenwunsch an, ich kann mir schon vorstellen, wenn natürlich der Kunde einen gewissen Bildlook haben will, dass du natürlich in eine gewisse Richtung gehst, aber hast du, wenn du die selber bearbeitest, schon so einen bestimmten Bildlook? Ist das für dich eher so ein starkes Bearbeiten und natürlich lassen? Oder wie sieht das bei dir aus?
Nee, situationsabhängig. Also es kommt wirklich darauf an, was es für ein Video sein soll, für was für einen Zweck. Ja, wenn jetzt klar, irgendwie voll mit Action und alles und Handwerk, ich arbeite ja viel mit Handwerkern zusammen, Wenn es da richtig Action ist, dann muss natürlich auch der Stil dementsprechend schnell geschnitten und harte Cuts und so. Wenn ich jetzt für ein Kosmetikstudio was mache, mit Massage zum Beispiel, dann braucht man halt da schon warme Farben und schön weich alles. Und ja, das muss man so anpassen.
Okay, sehr gut. Wie sieht das aus mit den Dateien, wenn du jetzt so einen Imagefilm fertiggestellt hast? Die kann ja natürlich auch relativ groß werden, gerade wenn man 4K und sowas filmt. Behältst du dann die Dateien eine gewisse Zeit oder alle sogar auf oder machst du dann irgendwann löschen nach einem Monat? Wie sieht das aus?
Ich bin so ein Datensammler. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie jetzt irgendwas gelöscht. Was mir langsam zum Verhängnis wird, weil die RAW-Dateien, die sind halt gerade scheiße groß. Ich habe 4 kleine Terabyte SSD-Platten für die Kamera, wo ich dann immer im Wechsel habe. Und habe mittlerweile mehrere so normale Western Digital Speicherplatten, also ganz normale Speicherplatten, wo ich dann halt wegsichere die Projekte. Das geht in DaVinci auch intern natürlich, ja, ist ein Klick und dann kann man das ganze Projekt wegsichern und wenn ich dann wieder dran muss, dann habe ich es wieder. Was mir tatsächlich jetzt gerade sehr zum Vorteil kommt, weil das hast du ja noch gar nicht mitgekriegt, ich baue seit neuestem Avatare. So, ganz witzige Geschichte, weil die Agentur, mit der ich dazu zusammenarbeite, die hat immer wieder Anfragen von Köln, Berlin, Hamburg, was auch immer, also sehr weit weg von mir. Ja, sie möchten auch solche, ich weiß nicht, kennst du VideoAsk?
Das ist, glaube ich, so ein Tool, damit kann man auch so Bewerbung und sowas und so, da kann man so ein Video und dann kann man also eine Frage stellen per Video und dann können die
Genau,
Leute auch
genau.
per Video antworten,
Man
glaube
kann
ich, ne?
auch antworten, aber ich sage mal, die Grundfunktion ist quasi ein Konfigurator, der Video unterstützt ist. Also man führt quasi seinen Kunden auf der Webseite mit Videoanleitung durch einen Konfigurator. Ja, kann jetzt der Dachdecker sagen, ja, hier tragen Sie die Dachfläche ein und die berechnet man so und so und so. Ja, und das ist halt sehr gefragt, auch im Handwerk gerade, diese Videokonfiguratoren. Und am schönsten werden die halt in einem Studio aufgenommen, ja, mit Greenscreen, weil dann kann man die schön freistellen und so. Und jetzt wollen die aber halt nicht hier nach Waghäusel fahren. Oder ich habe natürlich auch schon Kunden aus der Schweiz und von überall her gehabt, aber es ist halt immer ein Hindernis, wegen 1, 2 Stunden hier Videos abdrehen, jetzt 400, 500 Kilometer zu fahren. Und dann kam vor 2, 3 Jahren schon mal die Idee, man könnte einen Avatar bauen, der halt dem Chef oder dem Unternehmer ähnlich sieht. Und jetzt seit 2, 3 Wochen ist es uns eben gelungen, das so zu perfektionieren, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann von echten Menschen. Und die kommen zwar trotzdem ins Studio, aber halt nur für ein paar Minuten und ich kann quasi den Content liefern, so viel sie möchten. So. Und alle Dateien, die ich halt habe von den, ich sage jetzt mal 40, 50 Kunden, die schon im Studio waren, durch das, dass ich die ganzen Aufnahmen habe, kann ich für die jetzt halt im Prinzip ohne viel Aufwand direkt Avatare bauen. Ich klone denen ihre Stimme dann komplett, also Sprechgeschwindigkeit, auch Dialekt, alles mit drin und halt die Optik, die Mimik, die Gestik, was die mit ihren Händen machen, wie die den Kopf bewegen beim Reden und es sieht wirklich so verdammt echt aus. Das ist jetzt quasi so der heißeste Trend schlechthin.
Ja, geil, muss man was zeigen dann. Bin schon ganz gespannt. Also du baust quasi, sind das dann mehrere künstliche Intelligenzen? Also zum einen für die Stimme, zum einen für das Bild oder wie genau?
Tatsächlich ist es ein Sammelsurium an verschiedenen KI-Tools. Das eine macht dann wirklich nur die Bewegung, das andere macht nur die Stimme und so weiter. Ist schon ein bisschen tricky. Und dann wird es eben alles noch in den Konfigurator gebaut und dann geht es ab auf die Webseite mit. Es ist halt auch etwas, ich habe es ja selbst schon gemerkt, wenn man viel mit Menschen zusammenarbeitet, mit der Kamera, die Mehrheit, wenn sie eine Kamera sieht, rennt sie weg. Gerade auch auf Events und so, ja, wenn man irgendwie mit der Kamera näher kommt, rennen die schon weg, weil sie Angst haben vor der Kamera. Es gab mal irgendwo eine Studie, dass sogar die Angst von vielen größer ist, von der Kamera zu reden, wie vor Menschen. Habe auch schon Leute hier gehabt, Speaker, sage ich jetzt mal, die quatschen in einer Halle vor 1000 Menschen, ohne ja, ohne Aufregung und stehen vor der Kamera und kriegen kein Wort raus. Das ist ganz komisch, weil halt die Interaktion fehlt. Man spricht mit einem Kasten oder mit einem Gerät und nicht mit einem Mensch. Und die ganzen, ich sag mal, ich kriege mit den Avataren halt die ganzen introvertierten Kunden, die sagen, oh Gott, nee, das mache ich nicht, das kann ich nicht, hier jetzt 20 Videos einsprechen mit dem Teleprompter und so, das kriege ich nicht hin. Und die kriege ich halt dann damit, dass ich sage, okay, ich brauche nur 2 Minuten von dir als Video. Der muss nur 2 Minuten irgendwas labern. Der kann labern, was er will. So. Aber ich brauche 2 Minuten, wie er sich bewegt, und dann war es das.
Ja, geil.
So, es geht sogar mit dem Handyvideo, haben wir auch schon probiert.
Das ist richtig gut. Da kann man langfristig auch noch richtig gut was machen, wenn es zum
Ist
Beispiel jetzt
aber
auch.
auch gefährlich. Wir haben uns da tatsächlich auch Regeln festgelegt, was das Avatarbauen angeht, weil ich kann natürlich jetzt, ich könnte jetzt von dir ein 2 Minuten Livestream-Video nehmen und könnte dich komplett klonen und dann könntest du irgendeinen Mist erzählen, der nicht stimmt und die Leute würden es nicht merken. Also je mehr wir uns damit beschäftigt haben, je mehr haben wir festgestellt, das ist ganz, ganz, ganz auch, es ist auch eine Waffe. Ja? Also wie ein Messer. Ich kann Brot mitschneiden, dass ich überleben, dass ich essen kann. Ich kann es aber auch jemanden in den Rücken stecken.
Ja, gerade das mit der künstlichen Intelligenz, da gerade was alles auch so geht mit Stimmen und hier ganze Bild und sowas, ne, da weiß man auch nicht, wenn die Politiker dann, was weiß ich, wenn da kannst du ja komplett
Ja.
alles faken und so, ne? Alles eine ganz spannende Zeit, da muss aber natürlich auch die Politik irgendwie nachziehen und dann auch irgendwelche Regularien oder so dann nachziehen, ne, dass man da irgendwie, aber wie soll man das machen, ne? Aber müssen sich darum
Also
kümmern.
wir haben von jedem Kunde, der jetzt ein Avatar, es sind jetzt aktuell schon mal 4, obwohl wir es noch gar nicht gelauncht haben, haben schon 4 gesagt, wir wollen es unbedingt haben. Und da verlangen wir, dass die ein Video uns einsprechen, per WhatsApp oder Handy oder irgendwas, ein Video, wo sie einen Text vorlesen, wo dann wirklich explizit drin steht, ich, was weiß ich, Michael Mayer, bestätige, dass der und der von mir einen Avatar bauen darf, dass wir da einfach safe sind.
Ja.
Muss sein.
Aber ganz geil, ganz coole Geschichte. Da kann man
Ja.
langfristig auf jeden Fall noch gut was auch fürs Geschäft rausholen, weil klar, jetzt Imagefilme machen und so, das ist natürlich auch ganz ein guter Bums dann, was dann erstmal reinkommt. Aber ich sag mal so, es gibt halt viele Unternehmen, die brauchen halt regelmäßigen Content. Und regelmäßig hinzufahren oder
Genau.
regelmäßig halt Reels zu machen, ist halt sehr aufwendig. Aber wenn du halt so ein Avatar von denen erstellst und sagst, hey, du kriegst jetzt, was weiß ich, einmal im Monat deine 10 Shorts, deine 10
Genau.
TikToks oder keine Ahnung was. Wir können auch die Inhalte erstellen, theoretisch. Wir können auch direkte Skripte schreiben. Dann
Genau.
machst du da keine Ahnung, dein 2,5, 3,5 im Monat, die du bezahlst für die 10 Videos. Und der muss sich noch nicht mal vor die Kamera stellen. Der kann sich dann die Sonne auf die Wampe scheinen lassen
Genau,
und
genau,
den Rest machst du dann,
genau.
ne?
Der spart sich die Zeit und er muss sich nicht überwinden, selbst vor die Kamera zu gehen.
Mensch,
Ja?
aber sprechen wir später nochmal. Dann machen wir hier nochmal. Und da machen wir richtig Werbetrommel. Wenn das so gut funktioniert, dann gehst du aber unter in Anfragen. Was meinst du, wie viele Leute da, das ist ja der größte Pain von den meisten
Ja.
Leuten, dass sie sich da einmal im Monat irgendwelche Videos aus dem Rippen schneiden müssen.
Genau.
Und wenn du das gelöst hast mit einer digitalen Kopie, Mensch, dann wirst du der neue Dagobert Duck.
Ja, alles gut. Ja. Ja.
Great, da gehen wir vielleicht weiter. Gehen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Hast du wahrscheinlich schon aus den letzten Interviews gesehen. Muss ich für eine Sache entscheiden. Geht um Spaß, nicht was mehr Geld bringt. Let's go. Tageslicht oder Kunstlicht?
Kunstlicht.
Warum?
Ja, klar, liegt ja auf der Hand. Ich kann es beherrschen. Ich kann es einstellen, so wie ich mag. Und draußen, ja, aktuell alles grau. Da kann ich jetzt nicht irgendwie schöne warme Farbton machen. Geht ja nicht.
Okay, die meisten sagen aber Tageslicht. Kann das irgendwie
Ja,
nachvollziehen? Also.
weil es alles wahrscheinlich eher in das Fotografenauge da spricht wahrscheinlich. Weil klar.
Ich glaube, ich bin der Meinung, ich glaube, letzte Woche sogar, der Christian, der ist ja auch Filmemacher, hat auch Tageslicht gesagt.
Stimmt. Ja gut, aber der macht schon 20 Jahre, der hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr, dauernd Lampen aufzubauen und so.
Scheiß auf die
Ist ja tatsächlich auch wirklich ein Haufen Aufwand, erstmal alles auszuleuchten. Ja, draußen, ja, wenn es bewölkt ist, hat man eine riesen Softbox und gut.
Deswegen hast du dich Christian geschrieben, ne? Adobe Premiere, Tageslicht, was bist du für
Ja.
ein Filmemacher, was?
Nee, alles gut.
Dann analog oder digital?
Digital.
Aber du hast ja analog gelernt. Also die erste
Nee,
Kamera, die war.
ich hab in der Schulzeit analog geknipst. Ich unterscheide immer zwischen Fotografieren und Knipsen. Ja, Knipsen ist draufhalten, abdrücken, fertig. So, das hat nichts mit Fotografieren zu tun gehabt. Es gab halt nichts anderes. Farbfilm rein und fertig.
Okay, dann. Spiegelreflex oder spiegellos?
Spiegellos, ganz klar.
Great, dann schwarz-weiß oder Farbe?
Farbe, solange ich filme, Foto gefällt mir persönlich schwarz-weiß besser.
Sehr gut. Ja, weil bei Interview-Screenshots, das ist natürlich alles, deine Arbeit ist ja alles mit Farbe, aber ich sag mal
Genau.
so, wo denn, wo, was dir persönlich einfach, was du einfach schön ästhetisch findest, da sagst du auch so, ein paar Fotos und so, ne, schwarz-weiß hat auch
Ja,
was.
sieht schön aus. Ja.
Great. Dann in Roh oder auch mal fotografierst du mal auch mal ein JPEG oder so, wenn es mal schnell gehen muss, dann machst du alles Foto, Video immer in Roh.
Ja.
Schon, denn schon, ne?
Mein
Keine.
Gott, ich meine, der Speicherplatz gibt es ja mittlerweile her. Es ist ja nicht mehr so, dass man Speicher sparen muss. Und wenn die Funktion schon da ist, es ist einfach mehr Sicherheit.
Wie bei dir, nichts wird gelöscht, hier wird ganze Server aufgebaut, alles seit
Genau.
1980 ist alles drauf.
So ungefähr.
Dann aufwendiges Shooting oder einfach Aufbau? Aufwendiges Shooting würde ich jetzt so beschreiben, natürlich hier Mikrofone, Greenscreen, dann Lichter, vielleicht mal gucken, was man da alles umbauen muss. Und einfach Aufbau wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Event, Cousin, Equipment, das dokumentieren, was dann kommt und dann Abfahrt.
Nee, ich habe ein großes Auto und ich baue gern auf und also lieber aufwendig.
Ja, nimmst dir ordentlich Zeit und dann hier schön alles.
Außer wenn jetzt wirklich so Eventgeschichten, die jetzt vermehrt kommen, auch da mache ich's, da ist meine Devise, ich nehme nur so viel mit, wie ich mit zwei Händen tragen kann. Weil wenn man halt erstmal noch eine halbe Stunde durch die Stadt laufen muss, dann wird es blöd.
Das hat sich der Kollege da aus dem Event auch gedacht. Deswegen hat er eine Kamera, ein großes Objektiv und das konnte er gerade so tragen.
Ja, genau.
Dann im Studio shooten, Outdoor oder zu Hause, wobei Studio ja bei dir auch zu Hause ist. Wo filmst du am liebsten?
Das ist eine schwierige Frage. Studio ist am angenehmsten, weil halt alles da ist. Ich brauche einen Knopf drücken, dann läuft das ganze Ding. Und alles aufgebaut und alles eingestellt. Aber das kann auf Dauer lang langweilig werden wieder. Deswegen würde ich sagen, draußen, also beim Kunden, ist schöner.
Dann Foto oder Film?
Film.
Sehr gut. Und da gibt es ja eigentlich immer so, ist meist ja auch immer ein bisschen zusammenhängend. Ne? Also wenn jetzt, sag ich mal, Film machst oder so, für Thumbnails oder so, muss ja halt immer irgendwie schon mal ein Foto gemacht werden. Machst du das dann so, dass du aus dem Video was rauscuttest oder machst du immer ein extra Foto?
Also meistens. Ich cut nichts raus, ich mache tatsächlich eine kurze Aufnahme. Wenn ich Vorschaubilder brauche, mache ich eine kurze Aufnahme, wo ich dann einfach sage, guck mal neutral oder mach mal irgendwie einen Blödsinn oder so. Nehme aber die ganze Zeit auf und dann habe ich einfach mehr Material, weil aus einem laufenden Video, wenn zum Beispiel jemand spricht, da ein Standbild rauszupicken, wo er kein blödes Gesicht macht, ist fast unmöglich. Also muss ich quasi für ein Vorschaubild. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt noch extra eine Kamera auspacke fürs Vorschaubild. Das wäre wieder zu viel Arbeit.
Okay, sehr gut. Dann, was ist die Fotografie bzw. Film für dich?
Also klar, es ist schon ein Moment konservieren und ich finde es auch interessant. Ist mir jetzt vor kurzem wieder bewusst geworden, gerade so, wenn es Events oder so Sachen sind, dass man für die Nachwelt halt überhaupt wie so eine Art Beweis hat, ja, was da war. Weil sonst erleben es ja nur die Leute, die vor Ort sind. Und später dann verpufft es so. Und so kann man es eben festhalten und hat für die Nachwelt einfach noch was. So.
Okay, sehr gut. Wie ist das? Also bei der Malermeisterei damals ja, war das auch so, dass du da mit vielen Leuten connected hast oder war das eher so für dich selber? Weil jetzt gerade auch beim Filmbereich, du hast ja deine Technik, das liegt dir ja auch, aber du vernetzt dich da auch sehr viel. Also du bist ja mit sehr vielen auch aus meinem Coaching da Teilnehmern da im Austausch. Irgendwie dann verbindet da einen natürlich auch so die Leidenschaft. War das damals bei der Malermeisterei auch so oder ist das jetzt komplett anders mittlerweile?
Nee, also ich bin gern, also ich netzwerk wirklich gern, und am liebsten halt mit Leuten, die ähnliche Interesse haben. Aber ich habe auch jetzt noch sehr viel Kontakt sogar zu den, sag jetzt mal, Innungen und Kreishandwerkerschaften und wie sie alle heißen. Da bin ich jetzt am Freitag, bin ich zum Beispiel auch die Freisprechungsfeier der Gesellen im Handwerk, einen Eventfilm machen. So, und diesen Job habe ich natürlich nur gekriegt, weil ich halt den Kreishandwerksobermeister kenne. Der kriegt wahrscheinlich auch bald einen Videopodcast. Das müssen wir auch mal besprechen. Und die Kontakte, also von damals, sind immer noch aktuell. Die ganzen Kontakte ins Handwerk sind aktuell. Was früher quasi Firmen waren, mit denen ich zusammen gemalert habe, mache ich dann heute für die Filme. So, und es ist halt auch so. Ich habe halt einen anderen Draht zu denen, weil ein Handwerker mit einem Handwerker, wenn du einen Fotograf triffst irgendwo, bist du sofort auf einer Wellenlänge und tauscht dich mit dem aus. So, wenn ich einen Handwerker treffe, dann ist es genauso, ja, weil ich halt daher komme. Und das nützt mir jetzt halt auch richtig viel bei der Geschichte, auch Akquise und so weiter. Ich meine, die kommen ja jetzt nicht einfach so zu mir und sagen, hey, jetzt hier, ich brauche einen Film. Genau.
Jawohl, sehr, sehr gut. Was würdest du tun, wenn es die Fotografie nicht geben würde? Würdest du dann weiterhin Malermeister sein? Oder was komplett anderes?
Avatare bauen.
Also wirklich Foto, Film, auch Avatare,
Nee,
das.
wenn Foto und Film nicht wäre, dann wäre ich Veranstaltungstechniker.
Ja, machst du ja, also Technik ist ja sowieso dein Ding.
Ist der Beruf oder Fachkraft für Veranstaltungstechnik wurde 1, 2 Jahre, bevor ich mich entschieden habe, Maler zu werden, wurde der Beruf quasi erst gegründet. Das war vorher kein Ausbildungsberuf. War quasi 2 Jahre zu spät, dann war das Thema schon quasi durch. Damals hat man dann auch noch gedacht, das, was man sich jetzt entscheidet, das macht man sein Leben lang. Und ja, wahrscheinlich würde ich dann in die Richtung gehen. Das macht auch Spaß.
Jawohl, sehr gut. Hauptsache Technik. Technik gut.
Genau.
Sehr, sehr gut. Perfekt, mein Lieber. Dann ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat auch hier, ich habe sogar einige Sachen so überspringen müssen, weil ansonsten wären wir hier bei unserem Technik-Talk zu
Ja,
lange.
das schönste und das schlimmste Erlebnis hast du vergessen.
Ja, dann, noch einige Sachen, aber ich dachte mir so, bevor wir jetzt hier 2 Stunden machen und die langen Leute sich hier langweilen, machen wir vielleicht mal einen zweiten Talk und dann gehen wir nochmal ein bisschen auf die ganzen neuen Themen ein.
Ich hätte da nichts gewusst zum schlimmsten Erlebnis tatsächlich.
Das ist gut, wenn es mit den Kunden immer gut und alle sind immer happy, ist perfekt, dann umso besser, ne?
Ja.
Wenn man natürlich jetzt mit dir in Kontakt treten will und wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Instagram, Webseite, was hast du am liebsten?
Am besten Videocontent Fabrik und ich bin eigentlich auf allen Kanälen, also Insta, TikTok, Facebook, LinkedIn, egal wo, man findet mich.
Sehr gut, dann wenn ihr was braucht oder ihr habt Fragen jetzt gerade auch wegen den ganzen neuen Sachen, Technik, Avatare oder sowas, da kennt sich Michael einfach aus. Hilft auch immer sehr gerne. Ich sehe da immer, wenn beim Live-Call sind, dann immer der Michael schreibt da schon, du musst da und hier und jenes. Also sehr hilfsbereit, der Michael, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und ja, mein lieber Michael, ich bedanke mich recht herzlich. Machen das gerne mal nochmal wieder
Ciao.
und wünsche natürlich einen wundervollen und erholsamen Abend. Ne?
Ebenso.
Bis
Alles
dann,
klar.
ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.